Man sagt immer, Walter ist der Größte. Aber die waren schon auf einer Ebene, würde ich mal sagen. Vartanen war schon ein ganz, ganz guter. Genauso wie Toivonen. Es gab schon ein paar, die richtig, wo wir auch Salonen, wo der Walter auch zu beißen hatte. Aber nicht zuletzt auch aufgrund der Autos. Ich meine, die Mittelmotor, Lancias und Peugeots waren halt Formel-1-Rallye-Autos. Ne? Die haben ja dermaßen Sachen gemacht, die wir uns nicht getraut hätten. Ich meine, wir hatten halt das Auto und damals war die Devise noch, wir fahren mit dem Motorsport, was wir verkaufen. Und der Motor ist da, wo er ist. Und das war's. Gut, wir haben die zwei Prototypen gehabt, aber die Stimmung war nicht gut, das noch immer noch weiter zu treiben. Denn es war uns eigentlich bewusst, dass es anfing, dass es schon ganz schön gefährlich war.
Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Willkommen zur ersten Folge im Jahr 2025. Alles Gute euch für dieses Jahr und danke, dass ihr schon wieder die alte Schule eingeschaltet habt. Wir starten das Jahr gleich mit einer Folge, die einen traurigen Beigeschmack hat, denn am Heiligabend ist der langjährige Audi-Motorsportchef Dieter Basche verstorben, was mir wahnsinnig leid tut, denn ich habe ihn erstmals im November 2021 getroffen. Damals habe ich gerade an dem Buch zu Walter Rolls 75. Geburtstag mitwirken können und unter anderem das Kapitel zu Dieter Basche geschrieben. Dafür habe ich ihn befragt und der Schwerpunkt lag natürlich auf seiner Zusammenarbeit mit Walter in der Rallye. Aber wir haben auch über IMSA und die DTM gesprochen. Leider wollte er mit mir nicht mehr so gerne ausführlich über sein eigenes aufregendes Leben reden. Seine Anfänge als Rennfahrer, seine Zeit als sehr früher BMW Motorsportchef, wo er Ingenieur und Fahrer in Personalunion war und selbst als Teil der Werksmannschaft im Formel 2 Cockpit saß und Alex von Falkenhausen und Paul Rosche fundiertes Feedback geben konnte, was an den Rennern noch zu verbessern war. Nach Ende des Werksengagements blieb er den Fahrzeugen von BMW treu und kämpfte in der DRM mehr als achtbar gegen die übermächtige Ford Armada, was zu jeweils dritten Plätzen der Meisterschaft 1972 und 73 führte und die 1974 sogar zum Vizemeister machte. Ab 1979 führte ihn dann sein Weg zu Audi, wo er bis zu seinem Ruhestand bleiben sollte. Und ich hätte nur zu gerne mit ihm selbst darüber gesprochen, aber er hatte einfach Angst vor zu viel Gedächtnislücken und ich kann es verstehen bei der Vielzahl der Aufgaben, die er in seinem Leben bewältigt hat. Aber ich möchte auch nicht, dass mein damaliges Gespräch mit ihm jetzt in den Untiefen meiner Festplatte verschwindet und darum sollt ihr heute nochmal Dieter Basche in der alten Schule erleben. Ausschnitte daraus gab es schon in meinem Walter Röll Spezial zu hören und heute gibt es mein Gespräch mit ihm in voller Länge und in etwas anderer Form, als ihr es bei mir gewohnt seid, denn es geht eben hauptsächlich um Walter Röll, aber ich glaube, das ist für euch jetzt auch nicht gerade einen Grund abzuschalten. Also, viel Spaß mit diesem Podcast in Gedenken an Dieter Basche.
Wie haben Sie denn eigentlich Walter das erste Mal kennengelernt? Oder wie sind Sie das erste Mal auf ihn gekommen?
Ja gut, Walter war das erste Mal, dass er, nachdem Audi in die Rallye gegangen ist, ich bin 79 zu Audi gekommen, durch einen der Quattro-Väter, Jörg Bensinger. Der Name ist komischerweise weniger bekannt als Walter Dreser, Roland Gumpert, die sicher auch mit, die man in dem Zusammenhang sicher auch oder mitnennen, nennen muss, ja doch. Und Walter Röhrl war mir ein Begriff. Seitdem Audi in die Rallye gegangen ist, habe ich auch ein bisschen Rallye geguckt und da war es ja der Walter, der große Superstar. Und ja, persönlich gesehen haben wir uns wahrscheinlich mal bei auf irgendwelchen Rennplätzen im Rundstreckensport, wo ich ja vor der Audi-Zeit zum Teil selbst und zum Teil als Ingenieur aktiv war. Da werden wir uns irgendwann mal gesehen haben. Also man kannte sich vom Grüß Gott sagen. Ja, und zusammengekommen sind wir halt Ende 84, ich bin Mitte 84 aus der technischen Entwicklung, wo ich für Fahrdynamik zuständig war, haben wir uns nach langem Hin und Her, was denn besser wäre für beide Seiten, bin ich dann bei Audi Sport gelandet. Und das war ja ziemlich gleichzeitig mit meinem Dazustoßen, glaube ich, der Vertrag mit Walter, irgendwann zweite Hälfte 84, so habe ich es in Erinnerung, das ist lange her. Tag und Stunde und bei welcher Gelegenheit, weiß ich nicht mehr so genau.
Okay, klar.
Irgendwann saß man dann am Tisch und irgendwann saß man dann im Auto und irgendwann wurde es dann ganz konkret nach dem Motto jetzt Roadbook schreiben für die Monte Carlo und testen für Monte Carlo auf Asphalt, möglichst auch auf Schnee. Schnee war damals schon nicht immer da, wo man wollte. Mal nach Obertauern gefahren, statt nach Monte Carlo. Und wenn wir auf die Monte Carlo Sonderprüfung gegangen sind, war halt dann kein Schnee, sondern Asphalt. Und ja, so.
Jetzt war es ja am Anfang so, das war ja so ein bisschen so ein Hickhack, Walter zu Audi zu lotsen. Also ich glaube, der Ferdinand Piech hat mal gesagt, es ist immer noch günstiger, Walter teuer zu kaufen, als wenn der für die Gegner fährt. Und dann wollte Walter ja auch, der war ja fast so weit, zu Audi zu gehen und ist dann doch zu Mercedes gegangen. Wissen Sie noch, wie Sie das erlebt haben? Oder haben Sie das, waren Sie da so involviert in dieser Fahrersache?
Nein, nee, das war ich nicht. Das war vor seiner aktiven Zeit bei uns.
Okay, okay.
Und davon weiß ich nicht viel, nur vom Hörensagen oder vielleicht mal drüber gelesen.
Ja.
Er hat hier und davon auch mal was erzählt. Wachsenberger, der Name ist mir noch geläufig, dass er kleine Storys gebracht hat mit Wachsenberger beim Testen oder jetzt, wo sie sagen, dass da Mercedes auch noch war, kommt mir das wieder ins Gedächtnis. Aber ansonsten, ich habe davon nichts.
Dann kommen wir zu der Zeit, wo Walter zu ihm gekommen ist, weil da waren sie ja eng mit ihm im Geschäft sozusagen oder haben eng mit ihm zusammengearbeitet. Und es gibt eine Geschichte, habe ich von Ihnen gelesen. Also Sie sind ja auch selber Rennfahrer und sind natürlich auch bei den Rallye-Fahrern teilweise mit ins Auto gestiegen, um mal zu sehen, was das Auto macht. Der Allradantrieb war neu, der Motor weit vorne, der kurze Radstand und so. Und Sie sind vorher auch mit Hanno Mikula und mit Stig Blomqvist gefahren. Wie war das erste Mal mit Walter mitzufahren?
Geht es euch wie mir? Die Monate fliegen nur so an einem vorbei und ehe man sich versieht, ist man wieder in der kalten Jahreszeit angekommen und traut sich inzwischen kaum noch die Heizung aufzudrehen bei den ganzen Horrormeldungen in den Medien über das, was man bei der nächsten Heizkostenabrechnung schon wieder an Kosten zu erwarten haben wird. Und ich weiß, dass wir alle so ein bisschen faul sind, was das ewige Vergleichen der Anbieter und das regelmäßige Vertragswechseln anbelangt. Aber dafür gibt es Wechselpilot und damit heißt es nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Wechselpilot sorgt nämlich dafür, dass ihr nicht nur einmal im besten Energietarif seid, sondern, und damit wird es interessant, jedes Jahr aufs Neue. Ihr füllt einfach den Tarifrechner aus und Wechselpilot schlägt euch dann für euren Wohnort die drei günstigsten Tarife vor. Den Preissieger, die Expertenempfehlung und natürlich auch eine Öko-Alternative. Nach eurer Entscheidung wechselt Wechselpilot euch automatisch dorthin und übernimmt anschließend die Kommunikation mit eurem Anbieter und rechtzeitig zum neuen Vertragsjahr gibt es wieder drei Vorschläge für die dann günstigsten Anbieter für Strom und Gas und da könnt ihr euch jetzt ausklingen und automatisch wechseln lassen oder ihr entscheidet euch wieder aktiv, welcher Empfehlung ihr folgen wollt. Übrigens finanziert sich Wechselpilot nur von der Ersparnis, die für euch erreicht wird. Davon gehen 20% an den Service und mit dem Code ALTESCHULE20 bekommt ihr bei eurem ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Macht euch nie wieder Gedanken um den besten Strom- oder Gastarif. Lasst doch Wechselpilot für euch arbeiten. Alle Infos unter wechselpilot.com/alte-schule. Wechselpilot. Nie wieder zu viel für Energie bezahlen.
Das war ein absolutes Aha-Erlebnis. So wie ich jetzt die Stirn hochziehe, sage, aha, das ist ja was ganz anderes und was ganz Neues, mit Walter zu fahren. Und das war natürlich auf den ersten Kilometern war klar, dass Walter einen völlig anderen Fahrstil hat als die. Es hat sowieso jeder seinen eigenen Stil. Ich bin ja mit Walter, das ist unser Thema gefahren, aber vorher mit Stig Blomqvist, dann mehr mit Hanno Mikula und einige Male auch mit Harald Demuth und mit John Buffum. Mhm. Und jeder hat seinen eigenen Stil. Aber Walters Stil unterscheidet sich total, während die anderen sich manches ähnelt. Jeder ist fährt so ein bisschen anders und aber hat seinen persönlichen Stil. Aber Walter ist völlig anders. Jetzt sage ich mal, das ist vielleicht leicht übertrieben, aber er braucht ungefähr 50% der Lenkarbeit wie die anderen. Kleinere Lenkwinkel, weniger quer, immer den absolut kürzesten Weg und mit einer unglaublichen Präzision. In dem Moment, wo ihm eine Sache nicht so ganz gelungen ist, was er auch manchmal vorkam, ist er sofort sehr unzufrieden mit sich und das merkt man dann auch. Kam nicht oft vor, aber das war eine seiner Eigenheiten. Er hat eine unheimliche Anforderung an sich, an seine Präzision, an seine Art, die Dinge anzugehen. Und ich meine, wie viele Fahrer habe ich jetzt aufgezählt? Das waren jetzt 4 oder 5.
Ja.
Das ist noch nicht sehr viel, aber Walter war absolut eine herausragend oder anders als alle anderen. Und das war sicher eines der Geheimnisse seines Erfolges, dass er mit weniger Aufwand an sich und ans Auto unheimlich schnell fahren konnte. Eine unheimliche Fahrzeugkontrolle, eine unheimliche Schnelligkeit. Das war sehr beeindruckend. Man gewöhnt sich natürlich auch daran. Wir sind ja mit Walter wird es wahrscheinlich, ist nicht übertrieben, wenn ich sage, wir sind tausende Kilometer, bin ich auf dem rechten Sitz gesessen beim Walter.
Okay.
Einige tausend Kilometer kommen bestimmt zusammen. Und ich bin ja Rallye-Autos nie selber gefahren. Rundstrecke früher schon. Aber irgendwie hat man das doch im Gefühl, im verlängerten Rückgrat oder im Kopf, dass man auch vom rechten Sitz mit der Zeit lernt, auch ein Rallye-Auto auf den verschiedensten Straßenzuständen gut zu beurteilen, ob es passt oder ob es nicht passt. Und man hat natürlich den unheimlichen Vorteil gegenüber dem Fahrer. Der Fahrer muss ja zusätzlich noch sehen, dass er auf der Straße bleibt. Und ansonsten versuchen rauszufinden, was das Auto macht und wie man es denn besser machen könnte vom Auto her. Und als Beifahrer hat man die Belastung, auf der Straße bleiben zu müssen, nicht, sondern man kann sich in aller Ruhe auf irgendwelche Dinge, die einem gerade mal wichtig erscheinen, konzentrieren. Ich habe zum Teil nicht lange, denn das kriegt der Kopf nicht geregelt und die Sinnesorgane. Ich habe zum Beispiel schräg drin gesessen, um nach vorne und nach hinten schauen zu können, was ein Auto über die Diagonale macht an derselben Stelle. Oder wir sind mehrfach über die gleiche Stelle gefahren. Das ist ja sowieso. Wir haben mal eine Woche auf Le Moulinon in der Ardèche eine Woche zugebracht. Und dann fährt man ja immer wieder. Und dann war es hochinteressant zu sehen, was das Auto macht, wenn man nach hinten guckt an derselben Stelle, die kritisch war. Von der Bewegung so über die Diagonale oder was das Auto macht, wenn man vorne rausguckt. Und insofern konnte man da schon ein bisschen was beitragen zu, dass das zumindest schneller vorwärts ging. Und da waren wir eingeschossen drauf und das haben wir immer mal wieder gemacht. Gut in Erinnerung habe ich noch eine Woche oder 2 Wochen Vorbereitung auf die Sanremo 85 mit dem Derivat oder Evolutionsstufe S1, wie wir sie gesagt haben. Da ist so ein bisschen Verwirrung in der Literatur.
Stimmt, ja. Ja.
Also ich meine, das Auto, was dann einige Aerodynamik-Anbauteile hatte und mehr Gewicht auf die Hinterachse gebracht hat und der dritte Hauptpunkt an dem Auto war Sperren, dass wir eben mit verschiedenen Differentialsperren vorne, hinten, Mitte sehr viel Verbesserung erreicht haben. Und eine der, die zwei Wochen in der, in Italien, einmal in der Gegend irgendwo in so einem Tal, in so einem breiten Tal, was dann irgendwo an der Ligurischen Küste endet. Und da ist eine Asphaltsonderprüfung in der Nähe. Da haben wir eine Woche zugebracht. Und eine zweite Woche haben wir dann zugebracht irgendwo auf Schotter, irgendwo in der südlichen Toskana. Mhm. Und das ist halt das, was für mich als erstes hochkommt, wenn man an Walter und Audi Quattro denkt.
Wenn Sie bei ihm mitgefahren sind, oder bei, im Vergleich zu den anderen Rallye-Fahrern, hatten Sie bei einigen Angst, in Anführungszeichen einzusteigen, wo Sie gesagt haben, oh, 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 das ist jetzt aber schon gefährlich? Nein, oder ist das,
das waren alles Vollprofi. Angst würde ich sagen nicht. Es gab Momente, es gibt ja Moments, Big Moments, Accidents und Big Accidents. Das ist die Skala vom Hanno Mikola zum Beispiel. Und es gab Moments, wo man gesagt, tief durchgeatmet hat. Ich kann mich entsinnen mit Mikola, der kam aus dem Flugzeug, war in Amerika irgendwie eine Rallye gefahren und kam aus dem Flugzeug direkt zum Testen ohne wesentlichen Schlaf und so weiter. Und dann merkte ich, nach ein paar Kilometern merkt man, dass er nicht von der gleichen Präzision und Qualität ist, als wenn er ausgeruht und konzentriert kommt. Und wenn dann die, ja, jetzt sage ich, 50 Meter ist vielleicht übertrieben. Wie weit fliegt man in Finnland? Ja, 30 Meter schon, ne?
Ich glaube inzwischen auch 50, aber damals vielleicht nicht ganz so weit.
Und das war dann aber Angst, nee. Das waren Vollprofis. Da, für Angst war auch, nee, ich habe mir da keine Gedanken gemacht drum. Das musste einfach sein. Und es war manchmal nicht sehr angenehm. So in der zweiten Hälfte eines langen Tages, dass der Körper gemerkt hat, was ihm zugemutet wird. Aber für Angst war keine Zeit. Man musste sich ja voll konzentrieren und das Auto war immer im Top-Zustand und es waren Profis.
Ja. Walter gilt ja auch als einer, der das Material sehr schonend behandelt. Oder zumindest sagt er es auch von sich, dass ihm das immer wehgetan hat, die tiefen Schlaglöcher mitzunehmen. Ja. Haben Sie das auch gemerkt beim Mitfahren, also dass er da irgendwie verschliffener unterwegs ist?
Ich bin mit Walter nicht auf ganz harten Schotter unterwegs gewesen. Insofern kann ich das schlecht beurteilen. Aber ich weiß natürlich, dass das seine Einstellung und seine Meinung war. Das Auto muss man ja über die Distanz bringen. Das ist ja völlig, das ist ja grundsätzlich sehr richtig, was er sagt. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich eine bestimmte Gelegenheit wieder zurück, wenn Sie das ansprechen. Er war sehr, sehr ungern, um es mal so zu formulieren, ist er in Afrika gefahren. Das sind natürlich sehr brutale Straßen da. Die Geschwindigkeiten sind sehr hoch und zum Teil hoch. Und es gibt auch harten Schotter woanders. Also Griechenland, Bauxit Way oder Portugal, wie hat die Prüfung geheißen, wenn da vorher eine Woche geregnet hat, dann sieht es da nicht viel besser aus als in Afrika. Vielleicht sind die Geschwindigkeiten nicht so hoch. Ja, das war immer ein Thema für Walter. Und aber das hat natürlich dazu dann auch geführt, dass er zum Beispiel bei der Safari sich nicht vorstellen konnte, dass so wie Hanu gefahren ist, das Auto das aushält, 3 Tage lang. Und da hat er Schwierigkeiten gehabt, das so zu interpretieren und so zu auf die Reihe zu bringen, um da nun auch gerne und voll dabei zu sein. Das das war nicht seins.
War auch unbelehrbar. Also Sie konnten ihm nicht sagen, das Auto hält, fahr da drüber.
Also wenn Walter eine Einstellung hat, dann hat er die. Ja. Man kann natürlich mit ihm diskutieren und wir haben auch diskutiert. Und aber zum Beispiel, dass die Safari eher zum Auto kaputt machen als zum Autofahren geeignet ist, das war halt so seine Einstellung und da hat sich auch nichts, war auch nichts dran zu ändern. War für einen Arbeitgeber manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, dass er so ganz fest von und unverrückbar die Dinge gesehen hat und auch ja dann nicht sehr diplomatisch oft war. Aber grundsätzlich war die Zusammenarbeit mit Walter eine tolle Zeit und hocheffizient und sehr effektiv und hat unheimlich Spaß gemacht, weil man, wenn man dann im Team etwas merkt, dass man da was doch richtig voranbringt, das war schon toll.
Wo Sie gerade sagten, dass er Sachen so vorangebracht hat, war er technisch sehr versiert, also dass er sich für jedes Detail interessiert hat und dass er also das Auto verstehen wollte, um die richtigen
Motoren zu sehen? Durchaus. Er hat eine Menge Erfahrung und sich natürlich erfahren in seiner sehr langen aktiven Zeit, hat tolles technisches Verständnis gehabt. Und es war ja nicht nötig, dass er nun kannte, eine Federkennlinie lesen kann, ob die Feder nur progressiv oder super progressiv ist. Er war ja kein Ingenieur, das kann man weder verlangen noch erwarten. Aber war immer so, dass man, wenn er was beschrieb und was das Auto besser machen sollte oder was es tut und was nicht gut ist oder was gut ist, dass man das miteinander so ausdiskutieren und so verdichten konnte, dass eben wir sind auch mal einen Tag lang von morgens bis abends gefahren und sind keine Zehntel schneller geworden. Auch das gab es, weil wir noch nicht den richtigen Punkt am Auto gefunden hatten. Mhm. Aber grundsätzlich, er hat eine Menge technisches Verständnis gehabt, ja. Es war mit ihm, das war sicher einer der Punkte, das wäre jetzt unfair, das vergleichen zu wollen, aber Stick zum Beispiel hatte nicht das gleiche technische Grundwissen. Aber mit Walter konnte man halt ja schon technisch ganz hervorragend diskutieren und sprechen und
ich glaube, das Diplomquiz war ein großer Grund, warum Walter überhaupt zu Audi gegangen ist. Weil das hat er mal geäußert, dass er gesagt hat, Diplomquiz war der Allrad-Spezialist, der Mann, und den galt es zu schlagen im eigenen Team. Er hatte alle gebügelt und das war jetzt noch das letzte Ding. Hat er Ihnen das gegenüber auch mal geäußert?
Nein, das ist zu mir nicht so hoch oder durchgekommen. Nein, nein. Ich meine, als Walter kam, war klar, dass Walter und Quattro, also für mich und für viele, war das jetzt dann der Gipfel sein wird. Und gut, 1010 ist nun was sehr Spezielles. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn man da Walter und Mikola aufeinander losgelassen hätte. Aber dass er so großen Respekt vor Stick hatte, das ist zu mir irgendwie nicht durchgekommen. Mein Stick war ja ein völlig anderer Typ. Der hat ja normal gelebt. Und der Walter ist ein Asket. Wenn man so hört, wahrscheinlich bis zum heutigen Tag. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, wer da ober und wer unter ist.
Wie war Walter so als Teamplayer?
Ja, Walter war natürlich in erster Linie für sich, hat grundsätzlich da ein Fair, auch wenn ich dran denke, das ist ja auch ungeliebte Rundstreckenfahrer, da hat er natürlich, war Teamgeist gefragt, denn schließlich, wenn er also ein Rennen lang vor Stuck rumgefahren ist und Stuck musste, aber sollte aber bitte DTM-Champion werden, dann musste halt ein bisschen mal irgendwo Gas wegnehmen. Und das hat schon funktioniert. Aber Walter, genau wie viele andere auch, war natürlich auch als Fahrer und um Ergebnisse zu erzielen, bis zum gewissen Grade Egoist. Das muss man auch sein. Nach dem Motto, nicht das Letzte rauslassen, was einem eingefallen ist, wo man vielleicht jemand kriegen könnte. Aber grundsätzlich kein Problem. Wenn ihn etwas geärgert hat, dann war es eben manchmal problematisch. Ich kenne das auch nur aus der Presse, diese eine Rallye, wo ihn irgendwie die Behörden oder die Polizei geärgert hat und wo er dann Sachen losgelassen hat, die Audi wehgetan haben. Das war halt auch der Walter. Naja, da war mal irgendwo in Deutschland war das sogar. Aber grundsätzlich war Walter ein, wenn ich uns beide jetzt mal als Team gesehen habe über eine gewisse kurze Zeit in der langen Audi-Motorsport-Geschichte, dann waren wir ein tolles Team. Also gar keine Frage. Aber Rennfahrer sind ganz spezielle Typen und müssen auch mal Egoisten sein. Und ich habe, obwohl ich eigentlich auch den Ruf hatte, gut im Team arbeiten zu können und sogar fest davon überzeugt bin, dass ein gutes Team viel mehr leisten kann, als wenn jeder für sich. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe auch mal Sachen gesagt, die ich vielleicht besser nicht gesagt hätte und die mir nicht gut getan haben. Ich meine, wir waren technisch waren wir sicher sehr gut, diplomatisch waren wir manchmal wahrscheinlich nicht so gut und mit Journalisten habe ich mich auch manchmal hart getan und innenpolitisch habe ich mich vielleicht auch manchmal hart getan, aber grundsätzlich gab es da kein Problem.
Der erste Sieg, glaube ich, mit dem Quattro war die Sanremo Rallye. Nachdem Walter da war, 1985. Haben Sie da irgendeine Erinnerung bei Walter festmachen können? Also war er da gelöster oder hat er auch mal gefeiert? Oder ist er gleich wieder zur nächsten Rallye und zur
Tagesordnung? Sie meinen jetzt Sanremo?
Ja, danach, also als er gewonnen hat. Ja,
Sanremo, da haben wir schon gefeiert. Aber ich meine, wir haben auch Safari gefeiert, obwohl Walter da Zweiter wurde. Und, weil er einfach nicht glauben konnte, dass das Auto das aushält, so wie der Mikola das Auto behandelt hat. Und der Walter konnte, weiß Gott, auch gut lustig und gut drauf sein. Und weiß ich, zum Feiern fällt mir gar nicht so wahnsinnig viel ein, obwohl wir manchmal gut gefeiert haben. Was war denn?
Das ist wahrscheinlich stellvertretend für Walter, dass einem nicht so viel beim Feiern einfällt, sondern mehr am sehr, ja, sehr konzentrierten
der
Arbeiten.
Ganz große, ne? Der ganz Große, der es dann krachen lässt und jodelt wie der Hans, da ist der Walter ein anderer Typ.
Genau, das kommen wir auch gleich noch drauf, wie die beiden im Team waren. Sie haben es ja eben schon mal kurz angerissen, ja. Doris Ring, diese ganz interessante Geschichte. Also das aus ihrem Munde zu hören, freue ich mich schon drauf. Sie haben dann ja irgendwann diesen Audi 200 eingeführt. Und da war Walter nicht so begeistert von, oder?
Naja, wir haben ja mit Walter, wir sind wieder nach Le Moulineux gegangen mit zwei verschiedenen Autos. Und haben mal eins, Gruppe B war ja vorbei, war ja verboten. Gruppe S, wir hatten zwei Prototypen, die nie zum Einsatz gekommen sind. War auch gar nicht entschieden, ob das, wenn es weitergegangen wäre, war das nicht entschieden, ob das Auto kommt.
Wenn Mittelmotorautos.
Das Mittelmotorauto. War überhaupt keine Entscheidung getroffen dazu. Und es führte einfach an dem 200 Quattro kein Weg vorbei, weil er halt eine Gruppe A-Homologation hatte, von der Stückzahl her. Ein Auto, was auch nach Gruppe A zu homologieren war oder wurde, war das Coupé, aber eben nur mit dem Saugmotor, mit dem 2,2 Liter oder 2,1 Liter Saugmotor. Und obwohl das Auto groß, schwer und natürlich für alles andere gedacht war, war es halt dank Quattro und einer guten Hinterachse und allen möglichen Feinheiten, auch Aerodynamik sicher, das Auto, was als, sagen wir so, wir haben es uns schon schwer gemacht. Wir sind schon mehrere Tage und alles Mögliche gefahren. Aber der Turbomotor hat halt immer für die besseren Zeiten gesorgt. Ne? Deswegen hatten wir gar keine Wahl, als wir gesagt haben, also okay, jetzt wird halt Gruppe A gefahren. Wir müssen das machen. Wir können jetzt nicht einfach alles hinschmeißen, sondern wenn es eine Umstellung mal gibt, dann dauert das ja ein bisschen. So lange wollen wir Gruppe A fahren. Und dann war halt das Ergebnis von Fahrversuchen, gerade auch mit Walter, dass dann diese Limousine genommen wurde. Und so schlecht war man ja gar nicht in der Gruppe A. Ich meine, mit ein bisschen mehr Glück hätten wir sogar manchmal gewinnen können. Wir haben, wie war denn das? In Monte haben wir schwer Pech gehabt, mal mit Reifenwahl und auch mit Reifenschaden. Sonst wären wir wahrscheinlich besser geworden. Ich weiß die Ergebnisse schon gar nicht mehr im Detail. Aber grundsätzlich war das natürlich kein Rallye-Auto. Es war halt ein Gruppe A-Auto, was und allerdings für die Safari war es nun wirklich geeignet. Ja. Weil es da nicht darum geht, das Auto, um möglichst schnell eine kurze Sonderprüfung, Bestzeiten zu fahren, sondern das Auto über die Distanz zu bringen und die hohen Geschwindigkeiten mit vernünftigen Verbräuchen zu realisieren. Und da haben wir uns von Anfang an ausgerechnet und haben auch uns entsprechend intensiv darauf vorbereitet. Aber das war ja, der Walter ist dann gefahren, mehr oder weniger begeistert. Aber die ganze Entwicklungsarbeit in dem einen speziellen Fall hat Mikola und ich gemacht.
Walter hat sich dann schon in dem Jahr 1987 auf Pikes Peak vorbereitet. Haben Sie den alten Wagen doch nochmal rausgeholt und nochmal alle Register gezogen?
Naja, das war, wir sind ja ein paar Mal Pikes Peak gefahren. Zweimal war ich dabei, 86 mit Babi Janser. Und 87 dann mit Walter. 86, das war praktisch das Rallye-Auto von 85 mit ein paar Verbesserungen. Natürlich hat man versucht, Gewicht zu sparen. Man muss, wenn man da 25 oder 30 Kilometer im Berg hochfährt, braucht man ja vieles nicht, was ein Rallye-Auto. Es war schon ein leichtes Auto und es hatte auch einen anderen Turbolader und andere paar Goodies dran. Und es hat ja auch gereicht zum Gesamtsieg mit dem Bobby. Aber 87 war ja eine andere Nummer, weil ja Peugeot mit zwei Autos kam. Drei. Waren die zwei oder drei Autos da? Ich weiß nicht, ist egal. Ja. Und ich meine, das Mittelmotorauto war ja nun bekannt gefährlich.
Ja.
Da hatten wir hatten Respekt, aber die hatten auch Respekt. Und dann haben wir allerdings nochmal uns richtig angestrengt und haben das Auto so optimiert, dass es dann eben gereicht hat. War halt unheimlich spannend, aber das war auch ein Verdienst von Walter, der Pikes Peak Sieg gegen Peugeot, gegen Ari Vatanen. Ich meine, da braucht man nicht reden, was Vatanen für ein Fahrer war. Das war schon so ein, man sagt immer, Walter ist der Größte. Aber die waren schon auf einer Ebene, würde ich mal sagen. Vatanen war schon ein ganz, ganz guter auch. Mhm. Genauso wie Toivonen. Und es gab schon ein paar, die richtig, wo wir auch, oder Salonen, wo der Walter auch zu beißen hatte. Aber nicht zuletzt auch aufgrund der Autos. Ich meine, die Mittelmotor, Lancias und Peugeots, das waren halt Formel-1-Rallye-Autos. Ne? Die haben ja dermaßen Sachen gemacht, die wir uns nicht getraut hätten. Ich meine, wir hatten halt das Auto und damals war die Devise noch, wir fahren mit dem Motorsport, was wir verkaufen. Und der Motor ist da, wo er ist. Und das war's. Gut, wir haben die zwei Prototypen gehabt, weil man gesagt hat, naja, wollen wir nur was. Aber ich kann mir vorstellen, selbst ohne das Gruppe B-Verbot, es war keine Entscheidung gefallen, aber die Stimmung war nicht gut, das noch immer noch weiter zu treiben. Denn es war uns eigentlich bewusst, dass es anfing, dass es schon ganz schön gefährlich wurde mit 500, knapp 600 PS da durch die Wälder zu holzen und Sanremo-Bergabprüfungen. Und wir haben nicht mehr gewusst, wie wir die Bremsen zum Schluss, also was wir für einen Aufwand getrieben haben, um die Asphaltbremse für die Bergabprüfungen zum Stehen zu bringen. Ja, unglaublich. Und Pikes Peak, da haben wir halt dann nochmal richtig, da wurden dann eigentlich nur die Minimumbremse, die es brauchte, neu gemacht. Da wurde die Kühllufteinlass übers Nackerdach im ganzen Dach und Sprühwasser haben wir übrigens nicht benutzt, weil es uns, da gab es ein paar Sachen, die hätten aus dem Ruder laufen können. Wir haben die Wasserkühlung vom Wasserkühler haben wir nicht in Betrieb genommen. Wir konnten sie in Betrieb nehmen, wir haben es aber nicht im Wettbewerb nicht getan, genauso wie wir nicht ohne Lichtmaschine gefahren sind. Wir haben Versuche gefahren, ausführlich Versuche gefahren und hätten Pikes Peak also locker ohne Lichtmaschine fahren können. Aber das waren so Sachen, die haben wir dann eben doch nicht gemacht. Genauso wie wir sicherheitsmäßig auch versucht haben, immer wirklich uns einigermaßen auf die sichere Seite zu legen. Wenn ich denke, was passiert wäre, ist ja mal am Start zu einer irgendwie auf einer Verbindungsetappe oder beim Start oder Kolonne steht nach einer engen Kurve. Lange Rede, kurzer Sinn, da irgendeiner von den Kollegen ist dem Stick hinten ins Auto gefahren. Wenn das ein Lancia oder ein Peugeot gewesen wäre, ich weiß nicht. Und bei uns konnte man noch die Türen aufmachen. Und die Tanks waren sowieso Flugzeugstandard, Militärflugzeugstandard. Pikes Peak war, das war ein Unikat und wir sind damit auch extra in den Windkanal noch gegangen, um sicher zu sein, dass wir ordentlich Abtrieb hatten. Und ja, und dann aber eben auch. Das war genau Walter. Rennen fahren auf Schotter. So, das war dem Walter auf den Leib geschrieben, das Rennen. War unheimlich spannend, weil wir ein technisches Problem uns dann eingefangen haben, irgendwann im Laufe der ganzen Tests. War übrigens auch sehr anstrengend. Die ganze Woche immer kaum geschlafen, weil man konnte. Die Tests waren immer von Sonnenaufgang bis 7.30 Uhr, waren also zweieinhalb, drei Stunden Dämmerung bis 7.30 Uhr wurden wir alle verscheucht, dann musste wieder Geld in die Kasse, dann wurde die Strecke wieder freigegeben für einen normalen Verkehr. Und dann haben wir uns mit der Ladersteuerung, das Umluftsystem, wie wir es genannt haben, was den Lader immer auf Drehzahl hielt, haben wir uns ein elektrisches Problem eingefangen und waren am Verzweifeln, weil der Ladedruckaufbau eben nicht mehr funktionierte im letzten Test. Und war dann spannend. Wir haben gearbeitet bis alles, was uns eingefallen ist, haben auch noch einen, so wie Peugeot Flügel eingeflogen hat, und zum Schluss so ein Doppeldecker oder ein Dreidecker ja, gefahren sind dann im Rennen. So haben wir auch noch einen Elektriker mit ein paar Teilen einfliegen lassen und haben das dann einfach, konnten es ja nicht mehr probieren. Wir sind zwar noch auf der, haben ein flaches Stück Straße uns vom Sheriff zuweisen lassen, um ein paar Beschleunigungsversuche zu machen. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wir konnten hoffen, dass wir es gefunden hatten, aber die klare Ursache war nicht da. Es ging wieder, aber wir waren nicht sicher, wenn wir nicht wissen, woran es lag, dann kann es ja auch wieder kommen. Und als er dann das erste Mal die Gänge durchgeschaltet hat am Start, waren wir schon sehr glücklich, dass es funktioniert hat, die ganze Arbeit. War spannend, aber Pikes Peak war natürlich, haben wir technisch richtig aufgerüstet und das war halt mal das Wetter, wie man in Bayern sagt, ein Wetter sei Wetter.
Also Sie haben im Hubschrauber gesessen während des Rennens und von oben
geguckt? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe ganz normal unten am Start gestanden. Es gab einen Hubschrauber von einer ganz armen Familie, irgendwie Verlegerfamilie aus mitten in Amerika, ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen haben, die ein halbes Dutzend Quattro und Sportquattros im Haus hatten. Und die sind mit Filmleuten immer auf und abgeflogen. Wobei zum Teil auf der großen Höhe, wo sich das Ganze ja abspielt, der Hubschrauber Mühe hatte, hinterherzukommen. Mhm. Nach dem Motto, der Quattro ging schneller in den Berg hoch, als der Hubschrauber in der Höhe noch steigen konnte.
Weil der Quattro auch Leistung eingebüßt hat, ne?
Ja, natürlich hat er nicht, aber der Lader war so dimensioniert, dass es schon gepasst hat. Aber natürlich hat der, wenn er 1500 Meter höher ist, auch nicht mehr die gleiche Leistung wie am Start, natürlich. Ja. Aber Leistung war ausreichend, also das war, ja.
Beeindruckendes Erlebnis. Und dann mussten Sie Walter, ja, vielleicht sogar überreden zur Rundstrecke, oder? Oder hatte er Lust auf DTM?
Also grundsätzlich fand er im Kreisraumfahren doof. Nicht doof, aber sag mal, es war keine Herausforderung für ihn. Nach dem Motto, und das ist ja auch so, Rallye ist komplizierter und komplexer und für den Fahrer auch anspruchsvoller. Er muss ja auf Schotter, auf Asphalt, er muss sehen, dass das Auto die Rallye übersteht. Es ist schwieriger, keine Frage. Wieder andersrum war völlig klar, dass bei Walters Talent und Fahrzeugbeherrschung er auch auf der Rundstrecke sicher auf Anhieb zu den Top-Leuten gehören würde oder müsste. Und natürlich fand das schade und gab ja auch in Audi Sport gab es ja jede Menge Leute, die fanden das unheimlich doof, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir auf die Rundstrecke. Aber es war ja fast zwangsläufig. Erstens in der Gruppe A, wir hätten ein Sondermodell bauen müssen. Gut, das war damals für Audi, das war vielleicht für BMW oder Mercedes oder für irgendwelche, für Lancia. In Italien geht ja sowieso manches leichter. Ein Thema, aber für Audi war das kein Thema. Und dann irgendwann war natürlich auch die Tendenz zu sagen, jetzt wollen wir doch mal, das ist ja nur ganz schön, aber ein Quattro ist ja, wie wir wussten ja längst, dass bei Geradeausfahrt auf der Autobahn Quattro gut ist. Und jetzt wollen wir doch mal gegen unsere Konkurrenten im Markt fahren, gegen BMW und Mercedes. Und oder eben in Amerika gegen die Mustangs und Camaros und wie sie alle hießen. Ne? Und Walter war unter Vertrag, also für uns war das ganz klar. Für ihn, er hat am Anfang und manchmal und auch immer wieder manchmal ohne Begeisterung gemacht. Aber wenn es dann natürlich so war, dass man gerade in Amerika, wenn so auf Stadtkursen, wo sie dann erstmal so Bodenwellen ausgebessert hatten und nach im halben Rennen lag der Riesel überall rum und man konnte Kreise um die Jungs fahren, dann hat es ihm natürlich auch unheimlich Spaß gemacht. Ne? Aber wiederum wäre es dann vom Arbeitgeber her manchmal besser gewesen, nun nicht gleich zu überrunden, sondern reicht ja, wenn man davor ist, aber nicht weiter. Ne? Da wurde gnadenlos gefahren, so schnell wie es geht auch. Und wenn es dann zu überrunden ging. Ja, Rundstrecke und weiter, ja. Naja, aber war auch toll. Tolle Zeit in Amerika und auch später in der DTM.
Also da hatte er nicht den Ehrgeiz, Meister zu werden.
Er war nicht drauf angesetzt, auf eine Meisterschaft. Wie war denn das? Walter ist ja 90 war das erste Jahr. Ab wann ist er denn 90 Rundstrecke gefahren? In Amerika war er ja.
Er ist ja 1988 Trans Am schon gefahren mit dem 200 Quattro.
Trans Am, dann
89, Inter, genau, 89, mit dem Audi also
in
90.
Amerika war viel dabei.
Ja, genau, 1990 ging es los mit dem DTM Audi V8.
Ja, und wann hat er da angefangen? Haben Sie das zufällig?
Also das erste Rennen war ja der 1.7. Norrisring, wo er gesagt hat, jetzt will ich erstmal sagen, wer der Chef ist. Wie haben Sie das erlebt?
Man hätte es nicht so betonen brauchen, aber gerade als ehemaliger als ja auch eine gewisse Zeit lang Rennfahrer, habe ich das verstanden, was er gemacht hat. Und mir persönlich, viele hat es geärgert, wie der Walter das Ergebnis zustande gebracht hat. Ich habe das relativ leidenschaftslos und gesehen und für mich zählte nur das Ergebnis. Also da konnte ich ganz nüchtern sein. Und das jetzt so emotional aufzuladen, wie es manche getan haben, und das war nicht meins.
Aber es war schon so, also es war abgesprochen, dass Hans-Joachim Stuck gewinnen sollte.
Ja, es war ja auch nicht von Anfang an völlig klar, dass nun wirklich der Walter an dem Tag schneller fahren konnte. Das war ja nicht zwangsläufig so. Aber es war natürlich klar, dass für das Teamergebnis das beste Ergebnis zu erzielen war. Und Stuck war ja zu dem Zeitpunkt vorne, wenn ich mich recht entsinne. Und auf der anderen Seite gab es immer wieder, Norrisring war nicht gerade von dem hohen Fahrzeuggewicht, war nicht unsere Spezialstrecke. Norrisring waren wir eigentlich nicht so besonders gut. Ich meine, Norrisring ist nicht Aarhus, ne? Und ist nicht Hockenheim. In Hockenheim war es klar, dass wir gut dabei sind. Aber Norrisring zählte ja zu den Strecken, wo wir uns relativ hart getan haben aufgrund des hohen Gewichts. Wir hatten ja den größeren Motor, aber es war ja, wir hatten ja eine Menge Zusatzgewicht drin, um aufs gleiche Leistungsgewicht zu kommen, dass der Motor trotzdem mehr Drehmoment hat und dass wir über Quattro einen Vorteil in der Traktion hatten. Ja, weil das war halt Quattro. Ich hätte aber auch, was hätte man anders machen sollen? Wir hatten auf der anderen Seite den Nachteil, dass wir das wesentlich höhere Gewicht auf den gleichen Reifen zu transportieren hatten. Das wäre natürlich mit einem Einachsantrieb wäre das tödlich gewesen. Das hätte nie und nimmer funktioniert. Das war wieder der Quattro-Vorteil dann. Und das alles hintereinander zu bringen, hat ja danach dazu geführt, dass der Allradantrieb im Rundstreckensport eine Serie nach der anderen einfach den Allradantrieb verboten hat. Weil es eben zu gut ging damit.
Ja, und speziell jetzt nochmal dieses Rennen, dann war Walter ja doch vorne und ja, hat das auch alle spüren lassen, wie überlegen er war. Ne?
Also ja, natürlich, das war Walter. Wenn er, wie gesagt, viele fanden es nicht lustig, aber dass er da so demonstriert hat, aber mir war das, ich habe es nicht so tragisch gefunden und mir war das Ergebnis wichtig. Wie er es gemacht hat, das war halt Walter. Ja.
Wie war die Atmosphäre danach im Team? War das irgendwie anders zwischen den beiden? Oder?
Ja, es war natürlich, Walter und Hans sind ja sowieso relativ unterschiedliche Menschen. Und das war natürlich an dem Abend überhaupt nicht harmonisch. Aber es gab auch keine schlimmen Begegnungen.
Sie gerade sagten, die sind unterschiedlich. Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden? Also der eine war der Asket und der andere, der hat auch keine Frau ausgelassen, die übernehmen lief.
Die Zusammenarbeit, für mich war es überhaupt kein Problem, denn das war meine Aufgabe, mit jedem Rennfahrer so gut zusammenzuarbeiten, wie es nur immer geht. Und das Teamwork und das Menschliche und die Technik so optimal zu gestalten, das war einfach meine Aufgabe und war überhaupt kein Problem. Mhm. Und wir haben, mit Stück wurde etwas mehr gelacht, aber es wurde auch mit Walter gelacht, so ist es ja nicht. Und von der Abstimmarbeit am Auto oder technischen Dingen, ich meine, das Stück hatte eine unheimliche Erfahrung. Und der war schon ein sehr guter Partner, mit dem man arbeiten konnte. Kein Problem. Frank Bieler, das muss jemand, der als Renningenieur, Teamchef oder wie immer man es nennen will, muss man hintereinander bringen.
Mhm. Walter hat ja, glaube ich, auch sehr maßgeblich den Trans Am oder den Audi 90 Quattro mit abgestimmt. Also ich weiß, dass er in Le Castellet waren sie da mit ihm ewig, ne?
Ja.
Genau, da hat er, glaube ich, abgestimmt.
Ja.
War das für ihn eigentlich schwierig, auf einmal ein Rundstreckenauto abzustimmen oder war das
ähnlich?
Ging genauso.
Nein.
Okay.
War kein Unterschied. Es war nochmal, für ihn war das ja sowieso viel einfacher alles. Und eigentlich langweilig.
Ja.
Wobei langweilig kann man natürlich nicht sagen, das ist nicht der richtige Ausdruck, aber das war sicher keine solche Herausforderung wie eine Monte oder wie Sanremo.
Klar. Wie haben Sie denn den Ausstieg von Walter erlebt bei Audi? Es ging ja irgendwann, glaube ich, um Frontantriebsautos und da hatte er keine Lust mehr zu. A4, glaube ich, sollte er dann fahren.
Jetzt muss ich überlegen, wann hat Walter aufgehört?
Bei 91. Nach 91?
Ende 91?
Ja. Und dann sollte der Audi A4 mit dem Frontantrieb die DTM fahren. Und da hat er gesagt, also das ist so ein Zitat, was ich von Walter kenne, das Auto hat weniger Leistung als mein Privatwagen, das ist kein Rennwagen. Und dann sollte er einen Job machen in der Qualitätssicherung, einen Schreibtischjob.
Das war natürlich gar nichts mehr. Man wollte ihn binden, aber man hat, das waren alles keine Sachen für ihn. Ich muss sagen, ich war dann ja ab Mitte 91 war ich ja Leiter Audi Sport. Aber verhandelt mit Walter haben, das lief ja nicht nur bei Audi Sport, sondern das lief ja Audi AG und okay. Rechtsabteilung und Generalsekretariat und so. Und er war die Richtung, in die es ging, die Zerrerei, und das war ihm also zunehmend. Dann kamen mal eben Aussagen, dann war irgendeine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob das sogar eine historische Veranstaltung war oder so, dann hat er mal wohl auch die eine oder andere Aussage, die nicht so sehr diplomatisch empfunden wurde, gemacht. Also da war Audi Sport, der Ausstieg von Walter lief nicht in dem Sinne bei Audi Sport, sondern mehr in der Vorstandsebene oder kurz darunter. Und da würde ich mich jetzt gerne mit dem Walter darüber unterhalten. Da stört mich jetzt, dass ich da so wenig Erinnerung habe, wie das damals gelaufen ist.
Aber das machen wir bald. Dann reden wir darüber. Ja. Die größte Schwäche von Walter, ist es vielleicht so eine gewisse Ungeduld oder der übertriebene Ehrgeiz?
Er verlangt von sich und anderen manchmal mehr, als eigentlich zu leisten ist.
Okay.
An bestimmten Stellen. Ja, nicht immer.
Ja, klar.
Sondern, aber das geht ja immer mal so auf und ab. Ne? Und aber ich würde, an mancher Stelle ist er gnadenlos mit sich selbst und überzieht. Und halt dann kompromisslos. Wenn er der Meinung ist, dann ist er eben der Meinung, auch wenn es objektiv vielleicht er sich und anderen leichter machen könnten, wenn er nicht so kompromisslos wäre.
Ich glaube, wir sind dann eigentlich soweit fertig. Sie müssen ja eh weiter, oder?
Ja.
Was Sie verbindet, gibt es da noch irgendeine kurze Sache, also wo Sie sagen, das verbindet mich mit Walter Röhrl?
Ja, die Erinnerung an eine hervorragende Zusammenarbeit bei der Abstimmung und auf Top-Level ein Auto hinzustellen, aber auch eine menschliche Wertschätzung und Hochachtung und eine gute Freundschaft, würde ich es aus meiner Sicht sogar nennen wollen, weil man eben eine gute Zeit miteinander hatte und gemeinsame Erfolge hatte und sich gegenseitig immer ein sehr guter und enger Kontakt da war und ein gegenseitiges Verstehen und Wertschätzen. Ja, vielleicht wäre mir sowas, das gleiche Gespräch vor 10 Jahren auch besser von der Hand gegangen als jetzt, denn es gibt so ein paar Zäsuren im Leben jetzt, im Älterwerden, wo man realisiert, dass man einfach nicht mehr so schnell und beweglich ist, wie man es noch vielleicht vor 10 Jahren war. Es ist, wie es ist.
Ja, ich glaube, das empfinden nur Sie so, wenn Sie erzählen. Also das empfinden Sie ja, wahrscheinlich so, weil Sie sich selber...
Ja, man hat halt immer gewisse Ansprüche an sich gestellt. Das gehört einfach dazu, klar, wenn man Leistung bringen will.
Ja, ja, ja.
Und wenn man das tut, dann sagt man,
Tja, das war Dieter Basche in der alten Schule und wieder ist ein großer Ingenieur und Motorsportler im Alter von 88 Jahren für immer gegangen. Ich hoffe, ihr habt zumindest einen kleinen Eindruck von ihm gewinnen können und vielleicht kommt ihr noch ein bisschen was über ihn, denn er hat wirklich viel bewegt in seinem Leben. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.